Gnade sei mit euch, Gnade und Friede von dem, der da ist, der war und der kommen wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich möchte gern heute am Trinitatisfest die Predigt mal mit einer Frage beginnen. Wann habe ich das letzte Mal so richtig gestarrt? Im 5. Jahrhundert nach Christus erlebte der Bischof und der spätere Kirchenlehrer Augustinus. Ich weiß, ich habe bestimmt auch von ihm gehört, also er ist sehr bekannt in der Theologie. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben, seine Konfessionen, seine Bekenntnisse. Da beschreibt er toll seinen eigenen Glaubensweg, seinen Weg zum dreieinigen Gott. Augustinus, der war früher Heide gewesen, also er wollte eigentlich mit dem Christentum gar nichts zu tun haben. Er war hochgebildet im Christentum, das fand er total primitiv. Also es war so eine Religion, die hat ihn gar nicht angesprochen. Aber Augustinus, der hatte einen großen Vorteil. Er hatte eine Mutter. Monika hieß diese Mutter. Und die hat immer für ihren Sohn gebetet. Hat gebetet, dass er noch zum Glauben findet, dass er Jesus Christus kennenlernt. Und das Gebet von seiner Mutter Monika, das ist erhört worden. Jedenfalls über diesen Augustinus Augustin wird überliefert, dass er zahlreiche Gedanken über das Wesen Gottes, über seine Dreifaltigkeit, wie das funktionieren kann, drei und doch eins. Wie geht das 1 + 1 + 1 = 1? Er hat sich ganz viele Gedanken darüber gemacht. Wir wissen auch, dass er fast zu verzweifeln begann, weil er gemerkt hat, das ist was, das fasse ich mit meinem Verstand eigentlich gar nicht, über das ich dann nachdenke. Und es geschah, dass er eines Tages am Strand der Küste des Ozeans spazieren ging und da auf einmal einen kleinen Jungen sah, der stets zum Meer hinging und zurücklief und immer so einen kleinen Eimer mit Meereswasser füllte und den ganz schnell in ein Loch schüttete, das er am Strand gegraben hatte. Augustin hat gefragt, was machst du denn da, mein Junge? Und er hat gesagt, ich schöpfe den Ozean leer. Und in dem Moment soll sich Augustin an den Kopf gegriffen haben und soll gesagt haben, genau das Gleiche dumme tue ich ja auch. Ich versuche, den unerschöpflichen, ewigen Ozean des Wesen Gottes mit meinem Verstand erschöpfen zu erklären. Und dann staunte Augustin und betete Gott. Ich glaube, ganz ähnlich, da ging es auch dem Apostel Paulus. Ich habe euch für heute Morgen einen Predigtext aus dem Römerbrief mitgebracht. Und dieser Text beginnt auch gleich mit einem ganz großen Staunen. Und dieses große Staunen, mit dem der Text beginnt, das soll uns zu Anbetern machen. Zu Anbetern des dreieinigen Gottes. Ich lese euch den Text gleich vor, Römerbrief, 11. Kapitel. Im griechischen Original beginnt er mit einem großen Omega. Also da spricht man Oh. Ich fand es total spannend. Ich habe mehrere Übersetzungen verglichen. Und es ist tatsächlich Luther, der dieses Oh auch ganz wörtlich mit Oh übersetzt. Alle anderen Übersetzungen gehen da so ein bisschen, tun dieses Oh schon integrieren in die Sätze. Ich lese aus dem Römerbrief im 11. Kapitel. Und da schreibt Paulus, Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn hin und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich glaube, was uns Augustin, was uns Paulus vor Ohren, vor Augen stellt, das ist ein heiliges Staunen. Das heilige Staunen der Gotteskinder über die unbegreifliche Weisheit ihres Herrn. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Und ich glaube, ganz bewusst hat Paulus dieses heilige, anbetende Staunen an das Ende eines langen Gedankengangs gesetzt, weil er gemerkt hat, ich komme da eigentlich mit meinem menschlichen Verstand jetzt gar nicht mehr mit. Es sind die Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefs, lest euch gerne mal die Woche über durch, weil Paulus da offenbart hier Gottes ewigen Ratschluss über das Volk Israel, zu dem er ja selbst gehört. Und zugleich greift er die Frage der Knabenwahl auf. Und ich glaube, hier stoßen wir wirklich an einen Punkt, wo wir mit Gottes Entscheidungen und Wegen nicht mehr mitkommen, wo wir nur noch staunend und anbetend uns vor seinem heiligen Willen beugen können. Weil da lernen wir, dass die Menschen in Gottes Händen wie in Tonklumpen sind. Gott selber, er ist der Töpfer und er formt den Ton in seinen Händen, so wie er es will. Er macht das eine Gefäß zur Ehre und das andere Gefäß zur Unehre, sagt Paulus. Die einen Menschen, die nimmt er zu Gnaden an und den anderen Menschen verstockt er das Herz. Und dennoch möchte er, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Kein Christ darf sich darauf was einbilden, dass er bei Gott angenommen ist. Pure Gnade, 100% Gnade, Gottes Liebestat in seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und auch alles annehmen durch den Glauben, da sagt Paulus, auch das Wollen und das Vollbringen, das ist etwas, was Gott selber schenken muss. Aber derselbe Gott, der hat den Menschen ein Gewissen und einen Willen gegeben, um verantwortlich zu leben. Und deshalb macht Gott Menschen für ihre Schuld auch verantwortlich. Wenn einer gottlos lebt, dürfen wir nicht Gott dafür verantwortlich machen, sondern der Grund, der liegt im Menschen selbst. Der, wie Paulus es auch sagte, Nachkomme von Adam ist oder eine Nachkommin von Eva, da sind wir ganz geschlechtergerecht. Aber beides, das erscheint dem Menschenverstand irgendwie oft so als unvereinbarer Widerspruch. Man kann es nicht verstehen, sondern nur staunend über Gottes unbegreifliche Weisheit sein. Und Paulus, der kann es am Ende auch nur ausrufen. Oh, staunen kann er. Ebenso unergründlich ist ja auch das, was wir heute an diesem Sonntag nach Pfingsten feiern. Das Geheimnis des allerheiligsten dreifaltigen Gottes. Es gibt nur den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Herrn Zebaoth, den Herrn der Heerscharen, so lehrt uns die Heilige Schrift. Und doch dieser eine Gott, der offenbart sich in drei Personen als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Und wer das nicht glaubt, der kennt den Gott der Bibel nicht, sondern der hat einen selbstgemachten Götzen. Als Christen sind wir durch den Glauben an den dreieinigen Gott mit allen geeint, die diesen Glauben teilen. Da ist es egal, ob evangelisch, katholisch, freievangelisch, methodistisch, pfingstkirchlich. Da, wo Menschen an den dreieinigen Gott glauben und wissen, dass ein Mensch allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus zum Kind Gottes wird, da können wir zusammen beten, in der Bibel lesen und in die Anbetung Gottes einstimmen. Und weil Gott Menschen allein aus Gnade annimmt, da spielt es auch keine Rolle, wenn man sich in manchen Punkten nicht einig ist. Solange die Basis stimmt, allein Christus rettet. Und oft setzen Gemeinden auch unterschiedliche Schwerpunkte in der Dreifaltigkeit Gottes. Das ist auch überhaupt nicht schlimm und das kann auch bereichernd sein. Aber wie das mit der Wahrheit so ist, Wahrheit setzt auch Grenzen. Und es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen. Wahrheit setzt Grenzen. Die Zeugen Jehovas beispielsweise, die sagen ganz bewusst, wir glauben nicht daran, dass Gott dreieinig ist und für sie ist Jesus nur ein besonderer Mensch. Wir könnten niemals einen gemeinsamen Gottesdienst feiern, weil es ein anderer Gott ist. Und das möchte ich in diesem Rahmen am Trinitatisfest auch nochmal anmerken. Ein interreligiöser Dialog, gerade mit Menschen, die der islamischen Religion angehören, dieser Dialog ist nichts Verkehrtes. Aber ein gemeinsames Gebet kann es für uns als Christen nicht geben. Weil Ökumene bedeutet die Gemeinschaft der Christen, die den Glauben an den dreieinigen Gott teilen, weil dieser Gott der einzige Gott ist. Ökumene, auch wenn das in der Landeskirche oft umgedeutet wird, bedeutet nicht das gemeinsame Gebet mit Buddhisten, Muslimen oder anderen Religionen. Wir glauben an den dreieinigen Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wir stehen in einer innigen, liebevollen Beziehung zu Gott und untereinander. Der Vater, der sendet den Sohn, der Sohn gehorcht dem Vater und der Heilige Geist geht von Vater und Sohn aus. Das Werk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf Erden, die Schöpfung, die Erlösung und die Heiligung sind damit letztendlich gemeinsame Werke des einen unzertrennlichen Gottes, des dreieinigen Herrn. Und wieder können wir das wahrscheinlich mit dem menschlichen Verstand nicht begreifen. Wieder sollten wir es Paulus gleich tun und ausrufen, oh! Vieles anderes lehrt uns die Heilige Schrift, was wir ebenfalls nicht mit unserem Verstand begreifen können. Die Gegenwart Christi im Abendmahl, die leibliche Auferstehung der Toten oder die Frage, warum Gott dem Satan immer noch einen gewissen Spielraum lässt. Ja, man kann sagen, bei allen Lehren der Heiligen Schrift stoßen wir früher oder später an den Punkt, wo unsere gefallene menschliche Logik versagen wird, weil wir Kinder Adams und Evas sind. Gottes Weisheit ist sogar an solchen Stellen unbegreiflich, wo sie uns ganz einfach und selbstverständlich erscheinen mag. Denn ich glaube, wir finden es zum Beispiel ja irgendwie als Christen ganz selbstverständlich, dass Gott uns lieb hat und dass er uns unsere Schuld vergibt. Aber wenn wir mal gründlich darüber nachdenken, ich glaube, dann müssen wir auch in ein heiliges Staunen geraten. Wie kann das nur angehen, dass Gott mich so lieb hat, mich armen, elendigen, schuldigen Menschen, so oft enttäuscht, beleidigt und verletzt haben. Und für so einen Lumpen hat Gott seinen geliebten Sohn in den Tod gegeben. Ist als Jesus Christus selbst in den Tod hineingegangen. Unbegreiflich ist die Weisheit des Kreuzes. Auch hier kann man ausrufen, oh, unbegreifliche Weisheit des Kreuzes. Die Weisheit Gottes, die uns in der Bibel offenbart ist, ist immer unbegreiflich für den gefallenen menschlichen Verstand. Und manchen ist diese Erkenntnis so unbefriedigend, dass er sich auch von Gottes Wort abwendet. Und mancher Christ plagt und müht sich, doch noch den tieferen Sinn dahinter zu verstehen. Dabei braucht uns diese Erkenntnis überhaupt nicht zu beunruhigen. Wir brauchen nur ein bisschen Demut, um das zu akzeptieren. Wir brauchen nur den menschlichen Verstand richtig einzuschätzen und dürfen ihn nicht überschätzen. Ich glaube, das können wir von den kleinen Kindern lernen. Besonders wenn sie im Fragealter sind und eine endlose Kette von Warums auf der Zunge haben. Dann nimmt zum Beispiel der Landwirt seinen kleinen Sohn mit aufs Feld zum Pflügen. Und er fragt, warum pflügst du das Feld? Damit der Boden aufgelockert ist. Warum muss denn der Boden aufgelockert werden? Damit das Getreide später gut wachsen kann. Warum soll das Getreide wachsen? Damit man Mehl und Brot daraus machen kann. Warum macht man Mehl und Brot daraus? Damit wir was zu essen haben. Warum müssen wir denn essen? Damit wir leben können und kräftig werden. Warum müssen wir kräftig werden? Damit wir unsere Arbeit gut tun können. Damit du pflügen kannst. Ja, auch damit ich pflügen kann. Und warum pflügst du das Feld? Und ich glaube, spätestens hier ist die Geduld des Papas zu Ende, weil hier beißt sich sprichwörtlich die Katze wieder in den Schwanz. Man kann nicht alles hinterfragen. Man kann nicht alles mit Warum auf den Grund gehen. Und es liegt daran, weil unser Verstand nur in überschaubaren Bereichen funktioniert. Unser Verstand, der denkt immer an einer Kette von Ursache und Wirkung. Wenn der Boden gut gepflügt ist, dann wächst das Getreide. Wenn das Getreide wächst, dann haben wir was zu essen. Wenn wir was zu essen haben, kriege ich Kräfte. Wenn, dann, so funktioniert unsere menschliche Logik. Aber wir kommen mit unseren Gedanken nicht aus solchen Wenn-Dann-Ketten heraus. Wir kommen mit unserem Denken nie zum Anfang und zum Ursprung. Weil wir können uns keine Ursache vorstellen, die nicht ihrerseits Folge einer Ursache ist. Wir kommen mit unserem Denken nicht heraus aus unserer Welt, aus unseren Vorstellungen, aus Raum und Zeit. Liebe Gemeinde, ich glaube, jetzt sehen wir, warum Gottes Weisheit für uns unverständlich bleiben muss. Weil Gottes Weisheit, die kommt nicht aus der Welt, in der wir leben, sondern diese Weisheit, die kommt von außen zu uns. Die kommt aus der himmlischen Welt zu uns. Da reichen unsere Gedanken nicht hin. Da können wir nicht mit dem Verstand nachprüfen. Da können wir nur eins. Wir dürfen blind vertrauen, weil uns dieser Gott liebt. Blind Jesus Christus vertrauen. Das klingt für manche so furchtbar, jemanden blind zu vertrauen. Aber ich glaube, das ist das wunderbarste Zeugnis, das eine Gemeinde heute Menschen geben kann. Wenn sie sagt, wir vertrauen Jesus Christus, wir vertrauen ihm blind, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Wir vertrauen Jesus Christus, auch wenn uns manche Dinge unbegreiflich sind. Kein Mensch hat je in einer himmlischen Ratsversammlung gesessen, wo der dreieinige Gott mit all den Engeln seine Wege und Entscheidungen beschließt. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Und wer ist sein Ratgeber gewesen? Da zitiert Paulus das Alte Testament, zitiert das Buch Hiob. Gott ist auch nicht ein Glied in einer nachvollziehbaren Kette, wenn dann. Gott lässt sich nicht in das Schema von Ursache und Wirkung pressen, das unserem menschlichen Denken zugrunde liegt. Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm vergelten müsste? So fragt Paulus. Und wieder zitiert er das Alte Testament. Gott, der ist vielmehr der Ursprung aller Dinge, die absolute erste Ursache, die deshalb nicht Wirkung von was anderem sein kann. Zugleich aber ist er Ende und Ziel aller Dinge, ohne dass noch etwas hinten dran folgt. Und alles, was dazwischen liegt, das geschieht nicht ohne seinen Willen. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, schreibt Paulus. Logisch ist, dass seine Weisheit nicht logisch ist, nicht dem menschlichen Denken verständlich, weil unser Denken ganz klar an Grenzen stößt. Ich glaube, wir sollten immer wieder neu das Vertrauen lernen und das einfach nachbuchstabieren, so wie ein ABC-Schütze seine Fibel durchbuchstabiert. Und das gilt für alle Christen. Gottes Offenbarung nicht einfach hören, sondern glauben, vertrauen und darüber staunen. Wir wollen es kindlich annehmen und empfangen, was wir da gesagt bekommen, und nicht unseren kritischen Verstand walten lassen. Der ist in manchen Lebenslagen sicherlich verkehrt, aber hier ist er vollkommen fehl am Platz. Liebe Gemeinde, wir dürfen erkennen, dass Gottes Weisheit unbegreiflich ist, dass seine Wege und Entscheidungen vom menschlichen Verstand nicht nachvollzogen werden können. Und das dürfen wir uns fragen, was folgt daraus eigentlich für unser Christenleben? Ich glaube, drei Dinge, die ich uns gerne mit in diese Woche nach Trinitatis geben will. Erstens, diese Erkenntnis stellt uns an den richtigen Platz als Geschöpfe Gottes. Sie macht uns demütig, und Demut allein ist die angemessene Haltung des Geschöpfes seinem Schöpfer gegenüber. Weil wir Menschen sind eben nicht Gottes Ratgeber, sondern vielmehr Gottes Ratsempfänger. Zweitens, diese Erkenntnis lehrt uns, dass wir es hier wirklich mit Gottes Offenbarung zu tun haben und nicht mit menschlichen Gedanken. Denn wenn sich Menschen die Bibel ausgedacht hätten, dann würden ihre Aussagen dem menschlichen Verstand wesentlich mehr entgegenkommen. Aber gerade die Spitzenaussagen der Heiligen Schrift, das Kreuz Christi, das ist dem natürlichen Menschen eine Torheit. Wir aber erkennen gerade darin, dass es von Gott kommt, dass es seine Weisheit ist, seine vom Menschenverstand nicht begreifbare Weisheit. Und als drittens, diese Erkenntnis bringt uns zur Anbetung. Das Staunen über Gottes Weisheit, das geht immer in den Lobpreis über. Auch die Dogmen der kirchlichen Lehre, auch das Dreifaltigkeitsdogma, die Dreifaltigkeitslehre, das ist eigentlich nichts anderes als Lobpreis. Sie wollen nicht spitzfindig Gottes Wort in ein menschliches Denkschema pressen, sondern Gottes Offenbarung staunen, nachsprechen. Und auch wir sollen daher mit Paulus staunen. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Herr.